Am 12. Oktober 2022 ist Welträumertag. Seit 26 Jahren soll damit Bewusstsein für die Anliegen räumerkranker Menschen geschaffen werden. Denn je früher eine Diagnose erfolgt, desto besser.
Da kann man schon auch viel durch frühe Therapie möglicherweise auch im Erkrankungsverlauf verändern, sodass ja die Erkrankung zwar chronisch ist, aber einen insgesamt milderen Verlauf hat und vor allem es bleiben keine Stigmata der Erkrankung.
Daniel Aletaha ist Experte für rheumatische Erkrankungen. In dieser Verstehe-Folge spreche ich mit ihm über Diagnosemethoden, wie und ob man rheumatischen Erkrankungen vorbeugen kann und woran in diesem Bereich gerade geforscht wird.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Schön, dass Sie bei dieser Verstehe-Folge dabei sind und mit mir gemeinsam in die Welt der Wissenschaft eintauchen wollen. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts und habe heute Daniel Aletaha, einen renommierten Rheumatologen, bei mir zu Gast. Herzlich willkommen.
Danke fürs dabei sein dürfen.
Professor Aletaha, Sie sind Leiter der klinischen Abteilung für Rheumatologie an der MedUni Wien und Sie forschen auch zum Thema rheumatoide Arthritis. Wir werden gleich näher darüber sprechen, was das überhaupt genau ist, was da alles dazugehört. Wir wollen aber mal über dieses Überthema sprechen, nämlich die muskuloskeletalen Erkrankungen. Dazu zählen Erkrankungen des Bewegungsapparats, die mit Entzündungen, aber auch mit Abnutzungserscheinungen zu tun haben. Und ich habe gelesen, dass diese Erkrankungen in unserer westlichen Welt im Grunde im Vormarsch sind, dass ein Viertel der europäischen Bevölkerung davon betroffen ist. Das ist ziemlich viel. Womit hat denn das zu tun?
Sie haben den Punkt eh schon gleich am Anfang gemacht. Ich glaube, wenn man den Begriff Rheuma hernimmt, dann muss man differenzieren. Es gibt eben dieses Rheuma, das im Volksmund eigentlich mehr oder weniger bedeutet, alles was wehtut. Und das kann man differenzieren natürlich in die altersassoziierten Erkrankungen, also die Dinge, die mit Abnutzungen einhergehen und deshalb auch in einer alternden Bevölkerung immer häufiger werden und immer mehr Menschen betreffen. Und dann gibt es mehr oder weniger das böse Rheuma, das entzündliche Rheuma. Das sind Systemerkrankungen, wo viel Entzündung im Blut messbar ist, Entzündung im Gelenk, in den Muskeln, eben im Stützapparat und auch viel kaputt wird. Und das ist das Rheuma, das man auch sehr gut behandeln kann. Es ist einerseits gefährlich, aber man kann es gut behandeln. Die Abnutzungen sind gefährlich, weil sie natürlich der chronische Schmerz an der Seele nagt und dass niemand will Schmerzen haben, aber sie machen per se jetzt Organe nicht kaputt oder betreffen sozusagen nicht das System.
Verstehe ich Sie richtig, dass es eben so viele Menschen betrifft, hat einerseits damit zu tun, dass die Bevölkerung immer älter wird, was ja eigentlich gut ist, aber vielleicht auch damit mit unserer Lebensweise, weil natürlich sind bei uns auch so Themen wie Übergewicht, wenig Bewegung auch vorherrschend. Hat das auch damit zu tun?
Das hat damit zu tun und da sind wir in dieser ersten Kategorie abnutzungsaltersassoziiertes Rheuma. Dort geht es natürlich viel um Gelenkabnutzungen durch natürlich Übergewicht auch als Folge von einem schlechten Lebensstil, den wir vielleicht in der westlichen Welt auch viele von uns leben. Und da sind wir in dem Themengebiet wirklich Abnutzungen und das betrifft in den Altersgruppen jenseits der 40 sogar zwei Drittel der Menschen. Das heißt, zwei von dreien von uns werden, wenn sie irgendwie mal 40, 50, 60 sind, an muskuloskeletalen Beschwerden leiden in irgendeiner Form.
Was man dagegen tun kann, wie man vielleicht vorbeugen kann, darüber reden wir heute auch noch. Aber vielleicht einmal zu Beginn, können Sie da ein paar Krankheiten nennen oder Erkrankungen nennen, die zu diesem Überbegriff muskuloskeletale Erkrankung gehören?
Ja, also ganz wichtig für das nicht entzündliche Rheuma ist der Rückenschmerz. Das ist ein ganz häufiges Symptom, hat Dutzend verschiedene Gründe. Es gehört die Arthrose dazu, Abnutzungsprozess an verschiedensten Gelenken. Das wären sozusagen im nicht entzündlichen Bereich in Wahrheit die beiden Hauptthemen. Und dann gibt es natürlich, im entzündlichen Bereich sind wir bei der Arthritis, also Itis ist immer Entzündung, also da ist das Gelenk nicht abgenützt, sondern entzündet und die Entzündung macht einen Schaden, der sehr schnell voranschreiten kann, der sehr schnell das Gelenk komplett zerstören kann und die Funktion eben auch bei Jungen im Berufsprozess stehenden Menschen die Funktion so beeinträchtigen kann, dass die im Krankenstand gehen müssen, dass sie in Frühpension gehen müssen. Und das ist für uns alle dann ein Thema.
Konzentrieren wir uns vielleicht jetzt auf das entzündliche Rheuma. Ich habe auch gelesen, dass Frauen dreimal häufiger davon betroffen sind als Männer. Was ist denn da die Erklärung dafür?
Die eine und einzige Erklärung gibt es nicht. Das ist, die Breite ist von hormonell bis zu genetischen Problemen oder Gründen. Aber es ist verblüffend, dass die meisten immunmedierten Erkrankungen, also Erkrankungen, die dadurch entstehen, dass das Immunsystem irgendwas falsch macht und dann die Entzündung eben macht, zum Beispiel im Gelenk, dass die bei Frauen häufiger sind. Man kann das Geschlecht ja nicht, genetische Geschlecht ja nicht ändern. Also es ist ein Risikofaktor, der, ja, gut zu wissen, aber man kann es nicht beeinflussen. Lebensstil zum Beispiel kann man sehr gut beeinflussen. Da gibt es wiederum weniger harte Daten, dass wirklich die Ernährung, spezielle Formen von Maßnahmen hier einen Unterschied machen.
Wenn ich jetzt in meiner Familie jemanden habe, der entzündliches Rheuma hatte oder hat, kann ich dann davon ausgehen, dass ich das auch bekomme, sehr wahrscheinlich?
Nein, das können Sie nicht. Bei unseren rheumatischen Erkrankungen ist die Genetik ein Risikofaktor, wie Sie sagen, aber das sind polygene Erkrankungen. Da geht es nicht um ein Gen, da geht es um die Kombination von ein Dutzend oder sogar bis zu hunderten Genen, wo unsere gesamte genetische Variabilität bei Ihnen und bei mir uns für Risiko für eine bestimmte Erkrankung prädisponiert und dafür vielleicht vor einer anderen schützt und umgekehrt. Das ist im Übrigen ein Forschungsbereich, der derzeit extrem boomt, diese polygenetischen Risikoscores. Das heißt, man kennt zum Beispiel 10, 20, 30 verschiedene Genlokalisationen, deren Veränderungen mit kleinem Risiko assoziiert sind für eine Erkrankung. Und man fasst die alle zusammen und schaut, wie viel davon hat der alle da jetzt. Und dann kann man sein Risiko für Erkrankung X, Y und Z quantifizieren. Ist wahrscheinlich ethisch und moralisch ein bisschen auch heikel, weil dieses ganze Wissen, was machen wir mit dem Wissen? Und das ist, glaube ich, ein Thema, das wir parallel dazu auch behandeln müssen wahrscheinlich.
Wird in Zukunft noch spannend werden, glaube ich, wie wir uns da als Gesellschaft ethisch und moralisch auseinandersetzen.
Absolut.
Wie wird jetzt, wenn ich Beschwerden habe, also nehmen wir mal an, ich habe Gelenksschmerzen, wie wird denn jetzt nun diagnostiziert, dass ich entzündliches Rheuma habe? Wie ist das festzustellen?
Bevor Sie zur Diagnose kommen, müssen Sie mal zum Arzt gehen. Und das ist natürlich einmal die erste Verzögerung, die bei der Diagnose auftritt, ist, dass viele von uns natürlich sehr lange darauf warten, dass Beschwerden, wenn sie auftreten, von allein wieder verschwinden. Das ist auch gut, weil die meisten Dinge sind temporär. Wenn ich eine Morgensteifigkeit in den Fingern habe, das heißt dieses Morgenbetonte, das ist immer ein Zeichen für Entzündung. Also wenn ich aufstehe und die Faust nicht machen kann, wirklich für Viertelstunde, halbe Stunde, also ein, zwei Mal, ein paar Sekunden gilt hier nicht, oder die Gelenke wirklich anschwellen, so teigig weich anschwellen, die Fingergelenke, das sind die Alarmzeichen für eine Arthritis oder für die rheumatoide Arthritis. Und da sollte ich sehr schnell zum Arzt gehen, zum Hausarzt, zur Hausärztin oder bei uns in der Rheuma-Ambulanz kann man sich auch einen Triagetermin sehr schnell ausmachen, wo man innerhalb einer Woche dann angerufen wird und dann vom Facharzt sozusagen kurz evaluiert wird.
Rheumatoide Arthritis, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch eine chronische Erkrankung. Das heißt, es geht nicht mehr weg. Kann man, wenn man früher zum Arzt oder zur Ärztin geht, verhindern, dass die Erkrankung schlimmer wird?
Absolut. Das ist das, was wir seit Jahrzehnten auch predigen. Und es geht hier nicht um Tage. Also hier muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Es geht nicht um Tage. Es geht vielleicht auch nicht um ein, zwei, drei Wochen. Aber wir wissen, dass Leute, die sich später als 3 bis 6 Monate dem Rheumatologen, der Rheumatologen präsentieren, ein schlechteres Ergebnis haben, Langzeitergebnis haben, als Leute, die sich innerhalb dieser Zeit schon präsentiert haben, also beim Arzt waren. Und das sind Dinge, diese Verzögerung am Anfang, das ist faszinierend, das ist assoziiert mit wirklich bis hin zur Frühpensionierung. Also haben die Leute, die verzögert zum Arzt gehen, ein höheres Risiko. Also ganz spannend. Also da kann man schon auch viel durch frühe Therapie möglicherweise auch im Erkrankungsverlauf verändern, sodass ja die Erkrankung zwar chronisch ist, aber einen insgesamt milderen Verlauf hat und vor allem es bleiben keine Stigmata der Erkrankung. Man hat keine verbogenen Finger, man hat keine Funktionseinschränkung, man führt ein ganz normales Leben mit dem kleinen sozusagen, mit der bitteren Seite, dass man möglicherweise Medikamente nehmen muss.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, also wie schaut denn die Behandlung aus bei entzündlichem Rheuma? Was muss ich mein Leben lang dann wahrscheinlich Medikamente nehmen? Und welche?
Es gibt eine fast schon endlose Reihe an Medikamenten, die für das entzündliche Rheuma zur Verfügung stehen. Viele Medikamente, die wir schon seit 30, 40 Jahren einsetzen, wie das berühmte Methotrexat, aber auch die berühmten, ebenso berühmten Biologika, biotechnologisch hergestellte Medikamente, die man meistens unter die Haut spritzt und die sehr, sehr gute Wirkung im entzündlichen Rheuma haben. Die Optionen sind wahrscheinlich mittlerweile 15 bis 20 verschiedene Medikamente, die nicht alle gleich gut wirken und bei jedem auch ein anderes vielleicht besser wirkt als beim nächsten. Letztendlich führen viele dieser Medikamente, wenn man sie gut einsetzt, zur Remission. Das heißt, dass die Entzündung komplett weg ist. Oft kommt die aber dann wieder, wenn man das Medikament beendet. Das ist ihr zweiter Teil der Frage gewesen, wie lange muss ich das nehmen? Und ich sage meinen Patienten immer, und das ist Erwartungshaltungsmanagement, stellen Sie sich darauf ein, dass das Leben lang einzunehmen ist. Weil alles andere ist eine positive Überraschung. Wenn ich sozusagen Patienten sage, jetzt probieren wir und wenn es gut ist, dann schauen wir, dass wir wieder aufhören, dann warten Patienten vom Tag 1 auf den Moment, wo sie wieder aufhören können. Und das ist eben bei vielen Patienten derzeit nicht möglich.
Was ich auch gehört habe, ist, dass bei den Medikamenten das oft der Fall ist, dass die Wirkung erst später einsetzt, beziehungsweise auch es dauert länger, bis sie wieder nachlässt und dass deshalb die Verlockung oft so groß ist, zu sagen, na, ich habe jetzt keine Beschwerden mehr, jetzt höre ich auf. Und dann wirkt das Medikament einfach noch, ich weiß nicht wie viele Wochen, und man hat so das Gefühl, es passt eh. Und dann plötzlich kommt es aber wieder zurück, ja, der Schmerz.
Sie haben wunderbare Quellen, das stimmt absolut. Und das ist eines der Probleme der Patientenadhärenz an Medikamenten, dass Patienten wirklich auch, dann vergisst man es einmal und denkt sich, jetzt habe ich es vergessen und es ist nichts passiert. Ja, vielleicht brauche ich es nicht mehr. Das ist anders als beim Blutdruckmittel. Wenn ich das vergesse, dann sehe ich am nächsten Tag, wie der Blutdruck wieder oben ist. Unsere klassischen Antirheumatika, die hier eingesetzt werden, brauchen 6 bis 8 Wochen und auch die Biologika, bis sie ihre Wirkung voll entfalten. Das heißt, wenn ich das ein-, zweimal nicht nehme, dann wird nichts passieren. Aber die Rechnung kriegt man nach 1 bis 2 Monaten meistens präsentiert, wenn man abrupt aufhört. Mhm. Deshalb aufhören immer gemeinsam mit den Ärzten, weil wir gelernt haben, dass ein langsames Reduzieren der Dosis enorm schützt vor Krankheitsschüben und vielleicht auch den Weg zur kompletten Freiheit von Medikation ebnen kann.
Ganz am Anfang habe ich darüber gesprochen, dass ich Sie noch fragen werde, wie man denn vorbeugen kann. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz zusammenfassen. Einerseits vielleicht, wenn ich weiß, es gibt rheumatische Erkrankungen in meiner Familie, das heißt, ich könnte vorbelastet sein. Auf der anderen Seite vielleicht habe ich schon hin und wieder diverse Schmerzen. Wie kann man denn vorbeugen, damit dann nicht vielleicht ein entzündliches Rheuma entsteht? Oder geht das gar nicht?
Nachdem wir den Auslöser nicht wissen, wir haben vorhin gesagt, es ist polygenetisch, das wissen wir, irgendwo sind es viele Gene, die zusammenspielen und wir wissen auch nicht genau, in welcher Konstellation sie wirklich das hohe Risiko haben. Also wir haben ein genetisches Risiko und wir haben aber gleichzeitig keinen klaren Auslöser. Es gibt aber irgendeine Form von Auslöser, das ist dieses Konzept, dass man sozusagen eine genetische Prädisposition hat und dann passiert irgendwas, was dann von diesem Risikozustand zur Erkrankung führt. Und da wird alles Mögliche diskutiert, von der falsche Infekt zum falschen Zeitpunkt. Das war ja auch im Rahmen der Covid-Impfungen ein großes Thema. Können die so Immunerkrankungen machen? Und ja, wahrscheinlich in manchen Patienten durchaus, wenn es eben den falschen Patienten zum falschen Zeitpunkt ein immunologischer Stimulus ist, wie ein Infekt eben wäre oder eine Impfung, dann kann das passieren. Also vorbeugen im Sinne von gezielten Maßnahmen schwierig. Da müsste man sich jetzt wieder einen Schritt zurückbewegen und eher sagen, ausgewogene Ernährung, Sport, die Gelenke, die bewegt werden, haben auch weniger Probleme und da kommt ja auch die Arthrose wieder ins Spiel. Die Arthrose ist ja auch ein Problem der Fehlbelastung und auch der fehlenden Belastung.
Ich würde noch ganz gerne auch über Ihre Dissertation sprechen, weil da haben Sie sich auch mit der rheumatoiden Arthritis beschäftigt und eine Datenbank aufgebaut, wo Sie sich eben mit allen möglichen Therapien beschäftigt haben, die Patienten mit rheumatoider Arthritis bekommen. Mhm. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen und wie ist das weitergegangen? Oder?
Ja, also das ist mittlerweile schon ein, zwei Jahre her. Also das hat sich wunderbar entwickelt. Also wir haben das damals als erste versucht, in Europa auch wirklich systematisch zu erheben. Mittlerweile gibt es ja Register überall. Aber wir haben im AKH einen großen Pool an Patienten gehabt und das Gefühl gehabt, wir sammeln sehr viel Daten, wir haben sehr viel Daten von unseren Patienten, aber wir können sie nicht zum Nutzen der Allgemeinheit auswerten, weil wir sie nirgends systematisch erfassen. Und das hatte ich damals mit der Dissertation begonnen und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt durch die Arbeit vieler seitdem, die das systematisiert haben. Die Datenelemente, die eingehen, wurden erweitert. Also das hat sich wunderbar entwickelt und mittlerweile haben wir Dutzende Publikationen aus der Datenbank unserer Patienten entwickelt, die uns geholfen haben, Therapiestrategien zu verfeinern und auch zu lernen, welche Medikamente besser bei wem wirken und ähnliche Dinge. Also es ist jetzt der Nutzen sichtbar und das bereitet mir große Freude.
Die Kaffeepause.
Wir machen natürlich auch in dieser Folge eine Kaffeepause, weil ich die immer dazu gerne nutze, um meine GesprächspartnerInnen ein bisschen besser kennenzulernen, weil es natürlich spannend ist, nicht nur in die Fachgebiete einzutauchen, sondern auch zu schauen, wer steckt denn hinter diesen Fachgebieten, warum interessiert sich jemand für rheumatoide Arthritis? Das ist gleich meine erste Frage.
Das, was mich damals als Dissertant zur Rheumatologie gebracht hat, war eigentlich das Interesse an Systemerkrankungen, also Erkrankungen, die den ganzen Menschen in irgendeiner Form betreffen. Also im Gegensatz jetzt wirklich zu Kardiologie, wo man sagt, da ist das Herz und das ist ein wichtiges Organ, zugegebenermaßen. Aber das Rheuma kann halt jedes Organ betreffen, das entzündliche Rheuma. Also da hatte ich das in der engeren Auswahl. Dass mein Dissertationsthema dann rheumatoide Arthritis wurde, das ist ja mehr dann ein Zufall gewesen. Und heute beschäftige ich mich mit vielen Aspekten der Rheumatologie naturgemäß und habe das keinen Tag je bereut.
Wenn Ihre Kinder Sie fragen, Papa, was machst du den ganzen Tag in der Arbeit? Sie sind ja verheiratet und haben vier Kinder, habe ich gelesen.
Ja. Mittlerweile, meine Große studiert selbst schon Medizin, die weiß es hoffentlich schon ein bisschen. Sie haben natürlich, die Kinder haben viel von meinem Tun mitbekommen, teilweise auch sozusagen durch meine viele Reiserei im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Aber ich habe ihnen immer versucht auch zu erklären, dass ich kein Orthopäde bin. Weil das ist ja, Orthopäden behandeln auch Menschen mit Schmerzen, aber halt auf eine andere Art und Weise. Die behandeln den Schmerz, der lokal entsteht, mechanisch entsteht. Und ich behandle halt Erkrankungen, die das machen können. Und ich sage dann immer dazu, ich bin sehr interessiert an Erkrankungen des Immunsystems, wo die Körperpolizei, die Immunzellen auf irgendeine Art und Weise etwas falsch machen und die falschen Verbrecher verfolgen und dadurch eben dann Entzündung machen im Gelenk, obwohl dort kein Bakterium sitzt, sondern nur ganz normale Gelenkhaut, die dorthin gehört. Und das sind die Dinge, die wir als Rheumatologen versuchen zu behandeln mit Medikamenten, die das Immunsystem modulieren und verändern, sodass die Immunzellen das eben nicht mehr machen.
Wir sitzen ja hier im Austria Center Vienna und nehmen hier den Podcast auf. Und wenn wir hier aus dem Fenster schauen, dann sieht man auf diesem neuen Vorplatz, der ganz neu gestaltet ist, sehr bunt, auch grün, aber nachdem heute ja auch ein Kongress ist und Sie waren ja, glaube ich, auch schon des Öfteren hier bei einem Kongress, ist da ziemlich viel los. Jetzt meine Frage, sind Sie jemand, und jeder von uns und jede braucht einmal eine Pause und Ruhe, sind Sie dann jemand, der dann eher in der Stadt, im Kaffeehaus zum Beispiel, oder eher in der Natur zur Ruhe kommt?
Ich kann Ihre Frage ganz schwer beantworten, weil ich bin von meinem Wesen her ein Stadtmensch, kann aber Ruhe und Kreativität zum Beispiel in den Bergen, an den Seen extrem für mich gewinnen. Also ich brauche im Urlaub zum Beispiel unbedingt die Natur, aber für mein tägliches Leben brauche ich die Stadt.
Mhm. Und finden auch in der Stadt Erholung.
Finden auch in der Stadt Erholung, ja.
Und bei großen Kongressen, wie sie ja hier im Austria Center stattfinden, gibt es dann, weil das interessiert mich auch immer wieder und es kommen oft ähnliche Antworten, gibt es dann überhaupt sowas wie eine Kaffeepause, die auch tatsächlich als Pause genutzt werden kann oder ist so ein Kongress einfach 12 Stunden Vollgas?
Das muss man sich vielleicht anders vorstellen. Also für mich ist historisch ein Kongress oft so abgelaufen, dass ich mir im Vorfeld eine ganz klare Agenda mache, wo ich wann sein will und welche Session ich mir an und welchen Vortrag ich mir anhöre. Und während ich dann versuche, diesen Plan umzusetzen, passieren Dinge. Menschen, denen man über den Weg läuft, irgendwem, den man dann schnell doch beim Café dann zu einem anderen Thema eine Besprechung abhält. Dinge, die man nicht plant und wie heißt das schön? Life is what happens while you're busy making other plans. Und bei Kongressen ist das oft so.
Kommen wir zurück zu Ihrem Fachgebiet, zu entzündlichem Rheuma. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz über den Stand der Forschung auch sprechen. Was gibt es denn da derzeit für Themen, an denen geforscht wird?
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Zielen für zielgerichtete Therapien. Also wie können wir die Krankheitsprozesse noch besser verstehen, um vielleicht neuere, noch bessere Medikamente zu entwickeln. Da ist vieles im Fluss und man muss sagen, in den immunmedierten Erkrankungen im Rheuma-Bereich gibt es ja jedes Jahr 1 bis 2 neue Medikamente, die zugelassen werden. Das muss man sich mal bewusst machen. Das sind spannende Entwicklungen. Ich glaube, wir müssen uns wissenschaftlich vielleicht auch mehr den nicht entzündlichen Erkrankungen widmen, die wir am Anfang erwähnt haben, als die, die jetzt nicht so viel Therapieoptionen haben, zwar nicht so gefährlich sind, aber die man jetzt auch nicht mit einer Tablette lösen kann oder mit einer Spritze.
Wie darf ich mir das vorstellen? Also warum wird denn überhaupt versucht, neue Medikamente zu finden? Was können die verbessern oder inwiefern sollen die besser werden?
Naja, man muss sagen, wir haben noch nicht alle unsere Patienten in Remission. Wenn das so wäre, okay, ist erledigt. Die Rheumatoide Arthritis, wie auch alle anderen rheumatischen Erkrankungen, die sind leider noch nicht erledigt therapeutisch. Jedes neue Medikament bringt eine neue Möglichkeit für einen Teil unserer Patienten. Und so muss man das sehen. Wir haben trotz allem noch immer zu wenig Verständnis, welche Patienten auf welches Medikament besser ansprechen und schlechter. Also das, was man heutzutage als Präzisionsmedizin bezeichnet, das richtige Medikament dem richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt. Das ist so unser Leitziel. Aber gerade wenn es bei dem Rheuma um die Auswahl der Medikamente geht, und ich habe gesagt, es gibt 20 wahrscheinlich jetzt mittlerweile, da tun wir uns ganz schwer, das durch Evidenz zu machen. Also zu sagen, okay, der Patient kriegt das, weil, und der kriegt das. Sie wirken alle irgendwie gut, aber nicht bei jedem.
Inwiefern ist denn auch die Eigenverantwortung bei den Betroffenen gefragt? Weil ich denke mir, also so wie Sie es jetzt beschreiben, es kann auch nicht jede Ärztin, jeder Arzt über alles Bescheid wissen, jedes Medikament gleich gut kennen, weil es oft auch die Daten dann gar nicht dazu gibt. Inwiefern kann denn jetzt eine Betroffene dazu beitragen, dass sie vielleicht eher das richtige Medikament bekommt?
Die Betroffenen werden immer eingebunden. Wir haben dieses Prinzip, im Englischen heißt das Shared Decision Making. Also man trifft die Entscheidungen nicht als Ärztin, sondern immer zusammen mit Patienten. Das heißt, das alte archaische Konzept, da sitzt der Arzt und der sagt, ich gebe Ihnen jetzt da das und der Patient nickt das ab und bedankt sich höflich, das ist auch nicht mehr zeitgerecht. Wir haben Medikamente, die auch aus Patientensicht unabhängig von ihrer biologischen Wirksamkeit, unterschiedliche Vor- und Nachteile haben können. Ja? Da gibt es allein, fangen wir an mit der Route, ja? Schlucken oder Spritzen. Und da gibt es, jetzt kann man sich denken, da wird sich jeder die Tablette nehmen. Es gibt genauso viele Patienten, die sagen, ich möchte keine Tablette, ich möchte lieber eine Spritze. Also es gibt für jede dieser Dinge individualisierte sozusagen Ansätze von Menschen, die man verstehen muss. Nur wenn man sie versteht, nur dann werden Patienten auch Medikamente längerfristig nehmen. Und das ist ja das Um und Auf bei einer chronischen Erkrankung.
Vielleicht zum Schluss noch die Frage, was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft, was muskuloskeletale Erkrankungen betrifft?
Ich würde mir wünschen, dass muskuloskeletale Erkrankungen wahrgenommen werden, so wie Krebserkrankungen wahrgenommen werden, so wie kardiovaskuläre Erkrankungen wahrgenommen werden, als wesentliches Problem der westlichen Gesellschaft. Wir haben gesagt, wie viele Menschen das, 120 Millionen Menschen in Europa, Viertel der Bevölkerung, die häufigste Ursache für Behinderung in Europa, die häufigste Ursache für krankheitsbezogene Ausfälle im Job und Frühpensionierungen.
Also auch volkswirtschaftlich gesehen
volkswirtschaftlich
ein großes Thema.
Zweithäufigste Grund, warum Menschen in Europa einen Arzt besuchen. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass muskuloskeletale Erkrankungen irgendwie so als nicht in der Wahrnehmungsebene noch nicht dort angekommen sind, wo zum Beispiel eben die Krebserkrankungen angekommen sind. Ja, das sind dramatische Erkrankungen. Viele unserer schweren rheumatischen Erkrankungen haben auch eine enorm eingeschränkte Lebenserwartung und zusätzlich viele Jahre an Leben mit eingeschränkter Lebensqualität.
Ich höre, da gibt es noch sehr viel zu tun. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das spannende Thema. Dankeschön, Herr Dr. Letal.
Vielen Dank Ihnen.
Wie geht es also jemandem, der von einer muskuloskeletalen Erkrankung betroffen ist? Anlässlich des Weltrheumatages spreche ich in der nächsten Verstehe-Folge mit Karin Frauenberger, die sich ehrenamtlich als Leiterin der österreichischen Rheuma-Liga dafür einsetzt, dass mehr über die diversen Erkrankungen öffentlich wird. Ich freue mich, wenn auch Sie wieder dabei sind.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.